Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine tolle Vorstellung ist das. Einfach mal den Rucksack packen und losziehen, ein paar Monate lang quer durch Europa reisen und herausfinden, was die Menschen so bewegt und was uns eigentlich verbindet, uns Europäer. Der Journalist und Autor Alex Rühle hat's gemacht und seine Eindrücke in ein Buch gepackt, das so vielschichtig ist wie der Kontinent, den er da erforscht hat. Und ich freue mich, jetzt mit ihm in Oslo verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Alex Rühle.
Guten Morgen, hallo.
Hallo. Europa, wo bist du, fragen Sie im Titel Ihres Buches. Wo haben Sie es denn gefunden, dieses Europa?
Ja, natürlich. Ich habe angefangen in Athen und bin dann einmal rum und habe mir sozusagen unser EU-Europa angeschaut. War eine Woche in Brüssel, eine Woche in Straßburg. Und besonders findet man es vor allem an Orten, an denen man einfach gute Europäer findet. Wie einen Armenarzt in Athen, der sich um die kümmert, die keine Versicherung mehr haben. Oder in Lissabon, wo Leute versuchen, für die Lissabonner ihre Stadt zu retten, die ihnen von Airbnb unterm Arsch weggeklaut wird, sozusagen. Immer wieder an den Orten, an denen ich einfach Leute getroffen habe, die mich sehr beeindruckt haben.
Aber Sie haben ja gesagt, das steht gleich am Anfang, dass Sie keine Großthesen über die Verfasstheit des Kontinents schreiben wollten. Was war denn so quasi die Leitfrage, die Fragestellung, mit der Sie losgezogen sind?
Zwei Sachen. Einmal dieses, dauernd werden die Werte von diesem Europa oder dieser EU beschworen. Und welche Werte sind das denn? Und das Zweite, damit zusammenhängend, wovon reden wir denn, wenn wir von diesem EU-Europa reden? Meint ein Finne dasselbe wie ein Lissabonner oder ein Österreicher? Und natürlich dieses Wundern und Bewundern eigentlich dieser Institution, die da nach dem Krieg entstanden ist und die uns 70 Jahre ohne sowas wie Kriege beschert hat, was wir ja so normal als ganz normal und gegeben einkassieren. Aber es ist ja eigentlich das große Wunder der Geschichte, dass wir miteinander auskommen seitdem.
Sie waren ja auch in Brüssel, das haben Sie schon gesagt. Und bei dem Kapitel habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil Sie sich da mal die EU überhaupt erklären lassen und wir ja alle faktisch eigentlich nicht wirklich wissen, wie diese Gemeinschaft eigentlich funktioniert. Aber wenn ich das bei Ihnen so lese, das müssten wir doch eigentlich unbedingt. Wie könnte das gehen? Sollte das schon ein Schulfach sein?
Das ist schwierig, weil man ja als Schüler, wenn ich mich erinnere an meinen Geschichtsunterricht, das war mir alles fremd und man wächst ja erst so hinein in dieses Bewusstsein, der Bürger von etwas zu sein, Teil von etwas zu sein. Und gleichzeitig denke ich schon, dass wir da alle ein solches Manko haben, dass wir kaum wissen, aus welchen Institutionen besteht diese einmalige EU eigentlich. Also was macht denn dieser Rat? Wofür ist die Kommission zuständig? Und warum braucht es dann auch noch ein Parlament? Und wie interagieren die miteinander? Also sowas wie Sozialkunde 2, EU ein, zwei Jahre, fände ich sehr gut. Machen andere Länder auch. Finnland hat ein Jahr sozusagen Europakunde.
Finnland haben Sie ja auch besucht. Natürlich denkt man bei Finnland sofort an das tolle Bildungssystem. Da haben Sie auch drüber gesprochen. Was machen die denn zum Beispiel richtig? Sollten wir da alle mal hinfahren und uns das beibringen lassen, wie man die Schulen richtig auf Vordermann bringt?
Ja, also intelligenter sind sie nicht als wir. Wir kochen ja alle sozusagen mit Wasser, aber sie stecken halt einfach mehr vom Bruttosozialprodukt in die Bildung. Die Lehrer haben dann noch mehr Freiheiten, damit zu machen, was sie wollen oder für richtig halten. Aber vor allem ist es das, wenn du mehr Geld in die Bildung steckst, dann hast du einen kleineren Schlüssel. Also das sind halt Klassen von 20 statt Klassen von 32. Das ist ein Unterschied von 12 Kindern und das ist für mich der große magische Schlüssel von dem Ganzen. Die Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, die klingen sehr wie Lehrer bei uns und die Lehrer bei uns, die, wenn die klagen, dann denkt man, ja genau, wenn du 12 Kinder weniger hättest und mehr Zeit und deinen Lehrplan selbst gestalten könntest.
Und die sind ja auch viel angesehener dort, haben Sie geschrieben. Die stehen quasi im gesellschaftlichen Ansehen auf einer Stufe mit Anwälten und Ärzten. Das wäre bei uns auch, ist ja bei uns auch anders.
Absolut anders. Sie verdienen eben auch sehr viel mehr. Und die Bildungspyramide ist auch nicht so pervers verkehrt, dass für einen Gymnasiasten einfach pro Kopf am meisten ausgegeben wird und für einen Hauptschüler am wenigsten. Das ist in Finnland alles sehr viel gleicher verteilt, dass weniger verloren gehen auf dem Weg zum Abitur oder zum Erwachsenwerden.
Ich habe so beim Lesen des Buchs gedacht, vielleicht sollten wir alle mal so eine Reise machen oder zumindest die ganzen EU-Skeptiker zu denen schicken, bei denen es gut klappt. Wen sollte man denn da mal wohin schicken und da mal ein Praktikum machen lassen?
Also ich würde sagen, fahrt einfach los. Und am schönsten war es überall. Und fahrt in die weißen Flecken eurer eigenen Landkarte. Fahrt nicht schon wieder über den Brenner nach Italien, ihr Münchner. Und ich weiß nicht, was das Adäquate für euch Berliner wäre. Aber fahrt doch mal nach Rumänien oder schaut euch doch mal Belgien an. Fahrt mal in die baltischen Staaten. Und die Sommernachtshelligkeit im finnischen Norden, das kann man ja, also dafür ist es wirklich wert, 1800 Kilometer mit dem Zug zu fahren.
Mhm. Sie waren aber,
würde ich sagen, steigt alle in den Zug.
Interrail, genau. Sie waren ja auch an diesen sogenannten Sollbruchstellen der EU in Ungarn und in Polen zum Beispiel. Was haben Sie denn da erfahren, was Sie so vielleicht gar nicht erwartet hätten?
Ja, ich war bestürzt. Also das klingt so nach Sonntagsansprache, aber ich lese jeden Tag Zeitung. Ich bin ein politischer Mensch. Ich weiß darum, dass die ihre Demokratien längst in Demokraturen umgebaut haben. Also das ist irgendwie im Schaufenster noch sowas wie Demokratie, aber im wirklichen Leben eben nicht mehr. Und wie weit der Orban da gekommen ist, indem er eben die Lehrpläne inzwischen komplett umgestaltet hat. Also der impft die Kinder vom ersten Tag an mit Identitäten. Und dass der jetzt gerade da aufgetreten ist, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, der hatte jetzt so einen Schal an, in den, wo die Umrisse von Großungarn drauf waren. Also absolut revanchistisch, so im K&K-Größe. Ja? Also dass die ganzen Nachbarländer wie Kroatien, Ukraine und so weiter, die werden sich umgeschaut haben, als sie das in den Nachrichten gesehen haben. Weil das heißt ja, dass man Teile davon zurückfordert. Und damit impft er die Leute Tag und Nacht. Wir sind das Opfer, wir sind die Opfernation. Und das schaut an, was uns alles weggenommen wurde. Und jetzt will Brüssel dasselbe mit uns. Und Brüssel stellt sich an, also es ist unglaublich, dass sie ihn immer noch pampern. Und er wird nächste Woche auch wieder sein Geld bekommen. Es ist einfach grauenhaft, wie der. Die EU konnte sich in ihrem Narzissmus, das ist sowas Gutes, was wir hier haben. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand reinkommt und da nicht dankbar ist und sich an die Spielregeln hält, sondern stattdessen mit einem Baseballschläger da drin rumläuft. Und außer empörten Blicken, dann erntet er eben nichts, statt rausgeschmissen zu werden.
Hatten Sie den Eindruck, das ist quasi verloren da, diese Regionen? Oder ist da noch was zu machen? Würde da auch noch so ein EU-Praktikum was helfen?
Also verloren ist ja immer so was Absolutes und man merkt ja in der Geschichte überhaupt, es geht hin und her und auf und ab, aber im Moment ist es einfach zappenduster in Ungarn, auch dadurch, dass der die Medien einfach komplett in seiner Gewalt hat. Er ist ja auch geschickt, es gibt ja immer noch ein paar freie Medien, aber die können ihm vollkommen egal sein, weil die werden von 10.000 Leuten in Budapest gelesen. Irgend so eine linksliberale Restblase gibt's, aber die Menschen draußen auf dem Land, die werden nur noch von ihm gefüttert mit Lügen, einfach mit reinen Lügen und dann wirst du eben gefragt von Leuten, wenn die erfahren, dass du zwei Kinder hast, ja, haben sie die denn schon umoperieren lassen? Wie umoperieren lassen? Na, ihr müsst doch alle eure Kinder jetzt umoperieren lassen in der EU.
Unglaublich.
Und das, auch wenn man den Leuten dann erzählt, dass das totaler Quatsch ist, dann belächeln sie einen, weil sie einfach schon so imprägniert sind, dass sie dir das nicht mehr glauben.
Sie haben ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, Auskunftgebern und Begleitern zu tun gehabt. Ganz normale Leute, sage ich mal, Schriftsteller, EU-Experten, Bürgermeister. Von wem haben Sie am meisten mitgenommen? Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Oh, das ist eine schwere Liste. Ich weiß nicht, soll ich den Armarzt in Athen nennen oder den Bürgermeister in Mechelen, der Mechelen ist eine Kleinstadt von 100.000 Einwohnern, die 2000 in allen Rankings, was auch immer man nennt, Verbrechen, Abwanderung, Armut, ganz oben war. Und heute ist es die Stadt, die am besten funktioniert in ganz Belgien. Als 2015 diese Abwanderungswelle zum IS war, sind aus Brüssel 400 Menschen nach Syrien gegangen oder zum IS. Und aus der Nachbarstadt von Mechelen immer noch 28 und aus Mechelen kein einziger. Das ist ein solches Integrationswunder, was dieser Mann geschafft hat. Inzwischen haben sie den zu so einer Art Integrationsminister gemacht, weil alle belgischen Städte sagen, das wollen wir auch machen. Zu dem würde ich jeden schicken als Praktikanten. Der kann auch jede Kraft gebrauchen.
Aber da haben Sie ja wirklich so die Extreme erlebt. Das fand ich auch, dieses Beispiel Mechelen fand ich auch sehr berührend geradezu. Und dann haben Sie gerade das von Ungarn erzählt. Das ist ja quasi die andere Seite. Wie sind Sie da rausgekommen? Haben Sie jetzt nach dieser Reise ist Ihr Glauben an Europa gestärkt oder geschwächt?
Ja, paradoxerweise beides. Also ich bin noch glühender Europäer. wenn man mal da an dieser slowenisch-italienischen Grenze ist, da am Isonzo, da gab es zwischen 1914 und 1918 12 Schlachten hin und her mit 1 Million Toten. Also nirgends ist so viel Blut vergossen worden auf so kleinem Raum wie in diesem Isonzo-Tal. 1 Million Tote für nichts, also für gar nichts, außer ein paar hässlichen Denkmälern, die da bis heute stehen. Und heute spaziert man da rum und weiß gar nicht genau, wo die Grenze ist zwischen Italien und Slowenien. Das ist für mich ein Denkmal dieser EU, die es geschafft hat, sowas Supranationales wenigstens teilweise einzurichten. Und dass mein Sohn mit so einem blauen Pulli mit gelben Sternen rumläuft, das wäre ja mir gar nicht in den Sinn gekommen mit 18 oder 19, dass ich sozusagen Europäer bin. Das war uns ja was, das war ja irgendwie völlig abstrakt. Und diese Institutionen, die gehen uns ja immer noch voraus und wir müssen erst wirklich zu Europäern werden. Aber diese Idee dieses vereinten Europas, die finde ich noch bewahrenswerter als vorher schon. Gleichzeitig habe ich natürlich auch gesehen, sowas wie Polen und Ungarn, diese Länder, die da wirklich einfach mit voller Kraft dagegen arbeiten und die eben auch in anderen Ländern als Role Model gesehen werden. Also in Slowenien, der Janša, der hat den Orban einfach so verehrt. Ich weiß nicht, ob er nicht in Orban-Bettwäsche schläft.
Ja, wollen wir es nicht hoffen, Alex Rühle. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute Ihnen.
Gerne, danke, ciao.
Und das Buch von Alex Rühle ist unter dem Titel Europa, wo bist du unterwegs, in einem aufgewühlten Kontinent bei DTV erschienen.